Also mein Rotti-Mix, der hat mit 3,5, 4 Monaten hat er Fleisch von mir bekommen. Das hat er weggetragen, 3 Meter von mir, hat sich zu mir umgedreht und hat mir mit Milchzähnen die Zähne gefletscht überm Fleisch und hat gesagt, das ist jetzt meins. Und dann musste ich sagen, nein, das habe ich gekauft. Und dann habe ich ihn mir in den Schoß genommen und habe das eklige Stück Fleisch mir in den Schoß gelegt und habe gesagt, das können wir jetzt bei mir essen, ohne dass du sagst, ich hasse dich.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Jona und ihr hört den Canis Podcast. Heute stelle ich eure Fragen zum Thema Molosser. Von Mops und französischer Bulldogge bis Cane Corso hin zum Mastiff. Und ja, wir werden auch damit zusammenhängend natürlich über das Thema Qualzucht reden müssen. Dafür eingeladen habe ich mir heute Verena Kretzer. Hallo Verena, schön, dass du im Podcast zu Gast bist.
Hallo Jona, schön, dass ich wieder da sein darf.
Die Hütehunde hatten wir, die Jagdhunde hatten wir. Und jetzt machen wir die Molosser.
Ich freue mich.
Das war tatsächlich auch ein ZuhörerInnenwunsch, dass wir diese Folge machen. Ja, ich freue mich, weil ich habe ja gar keine Ahnung über Molosser so richtig. Also ja, ich kenne die aus der Welpengruppe, aus dem Junghundekurs, aber ich habe mal so vorher überlegt, ich habe wirklich gar keine Molosser im Training.
Ja, spannend.
Glaube ich. Wie viel Prozent machen die bei dir aus? Was würdest du sagen?
Puh, also ja, je nach Saison, glaube ich, aber so 40-50% schon.
Wow. Mhm. Was ist da so die häufigste Rasse?
Oder der häufigste? Also Typ? Rottweiler und Cane Corso, das ist so tatsächlich am häufigsten. Boxer habe ich immer mal wieder, jetzt auch wieder mehr. Finde ich ganz spannend. Ja, das. Ach, und natürlich der französische, also French Bully. Den habe ich auch tatsächlich öfter. Den hast du ja vielleicht auch öfter und du weißt gar und dir ist gar nicht bewusst, dass das ein muskulöser, kraftvoller, kleiner Hund und somit unter den Molosser zählt.
Tatsächlich nicht.
Aber Gott sei Dank, muss man ja leider
vielleicht
sagen.
Vielleicht ist Taunus ist ja auch eher so Jagdhunde.
Ja,
ne?
Stimmt. Also, ja.
Hier sind eher die schicken Jagdhunde unterwegs, würde ich jetzt mal so sagen. Und zu mir ins Intensivcoaching kommen natürlich auch gezielt vor allem Rumänen und Auslandstierschutz und Hütis.
Ist immer so das, was man selber hat, irgendwie finden die Leute einen, ne?
Ja, wirklich. Ja, voll. Okay, ja, starten wir mal rein. Also erstmal die Frage, auch für unsere Zuhörer, was sind überhaupt Molosser? Also wie sind die einkategorisiert und woran wird es festgemacht, dass das jetzt ein Molosser ist?
Genau, also da hat ja für mich Katinka die Steilvorlage gelegt mit der FCI-Systematik. Also erstmal sind Molosser, bezeichnet einfach einen großraumigen, massigen, muskulösen Hundetyp. So, das ist erstmal Molosser. Nicht unbedingt groß. Da kommen wir ja aber auch noch hin. Das heißt, in der FCI-Systematik gibt es einmal die Gruppe 2 und dann die Sektion 2.1. Das sind doggenartige Hunde vom molossoiden Typ. Und die Gruppe 9, Sektion 11, die kleinen doggenartigen Hunde. Mhm. Und das ist sehr spannend. Ja. Und also Molosser war erstmal so diese Bezeichnung für diese maskigen, muskulösen Hundetypen, die gerade so in der Römerzeit mitgenommen wurden bei den Armeen. Also einfach große Hunde, die auch beeindrucken sollten und tatsächlich auch so ein bisschen, also nicht nur ein bisschen, sondern relativ viel konnten, also Wach-, Begleithunde und sehr, sehr häufig, fast alle Molosser wurden auch zur Jagd eingesetzt. Was man sich heute bei ganz vielen gar nicht mehr so vorstellen kann, finde ich, so von der Natur her. Und ja, also Molosser und Mastiff waren halt so die, ich sag mal, die ursprünglichen massigen, molossoiden, muskulösen Hunde, wovon die anderen, also die Rassen dann so abgegangen sind. So einfach große, schwere Hundetypen, die Eindruck machen sollten und die auch zu Hundekämpfen, Tierkämpfe eingesetzt wurden. Da hat man halt was auf sich gehalten, ne? Wenn man so einen großen, muskulösen Typ hatte.
Ja, so ein Gladiatorhund.
Ja.
Ich habe mich ja gerade relativ viel mit Hunden in der Kunst beschäftigt.
Ja,
und
stimmt.
Da gibt es auch ganz schöne Darstellungen in der Antike von so molossoiden Hunden. Also ja, die sind schon wirklich ein Ding gewesen. Hatte man vorher auch gar nicht so auf dem Schirm irgendwie. Du hast gesagt, die wurden auch zur Jagd eingesetzt. Was haben die denn gemacht?
Also hauptsächlich Großwild. Also
Also die sind wirklich, ja. Haben gehetzt oder ja. Haben die Nachsuche oder was?
Nein, die haben gehetzt, gepackt. Also Schweine sehr häufig, da kommt auch der Begriff Saupacker her. Wildschweine, große Hirsche. Viele haben das Großwild festgepackt, bis der Jäger halt kam, um es dann totzuschießen. Also nicht so wie die Jagdhunde, die eingekreist haben, gebellt haben und dann kommt der Jäger und schießt es tot, sondern wirklich festpacken. Festpacken und halten. Und ja.
Also das, was eigentlich heute Terrier oft machen?
Ja, aber mit Großwild. Also noch, ja genau, Terrier machen es ja auch, glaube ich, mit Schweinen, aber die können halt nicht so viel, haben nicht so viel Gewicht dagegen stehen. Und ja, also wie gesagt, hauptsächlich Großwild. Und bei einer Rasse war es auch noch wilde Rinder, fand ich auch sehr spannend.
Welche Hunderassen fallen denn darunter? Und ja, jetzt, wie bringen wir da eine Ordnung rein? Also möchtest du die einfach einmal irgendwie so durchgehen, die wichtigsten oder wie viele sind es? Oder?
Also es sind recht viele, ich habe nicht gezählt, bin ich ganz ehrlich. Bei der FCI werden sie ja nach Ländern sortiert, also aus welchen Ländern sie kommen. Ich sag mal, die jetzt nicht so bekannt sind wie Fila Brasileiro, Presa Canario, das ist alles so ein Hundetyp, den kann man so ein bisschen vernachlässigen, weil sie Gott sei Dank bei uns nicht so populär sind. Und ich hadere ein bisschen mit mir, ob ich mit meinen Lieblingsrassen beginnen soll.
Ja, mach doch.
Genau, also ja, ich bin ja irgendwie zu den Molosser gekommen. Ich glaube, meine Mutter fand das ganz schlimm. Unser Bäcker hatte früher einen Rottweiler, der auf dem Hof, ich erzähle die Geschichte auch immer wieder, da gab es eine Backstube und der Hof ist nicht wirklich groß, also da passen vielleicht drei Autos rein. Und als Kind mussten wir zur Grundschule dran vorbei und wenn die Backstube auf hatte, der Bäcker aber noch nicht, dann war der Rottweiler weg. Wenn die Backstube geschlossen war und der Bäcker auch noch zu hatte, dann lief der Rottweiler da auf dem Hof ohne Zaun, ohne Tor frei rum. Und dann musste man immer so mit dem Fuß auf den Hof tappen und gucken, ob der Rottweiler irgendwo rauskam. Da wusste man, die Backstube war zu. Der ging auch nur bis zur Bürgersteigkante, das wussten wir alle. Und dann ist man halt nicht auf den Hof gegangen. Und in der heutigen Zeit, also wenn wir gebissen worden wären, dann hätten unsere Eltern gesagt, naja, selber schuld. War ein cooler Typ. Ich fand den irgendwie immer, also irgendwie faszinierend. Ich hatte sehr viel Respekt vor dem, aber ich fand den auch gut.
Und sehr klar,
ja.
Der Auftrag war sehr klar. Klingt ja fast wie ein Herdenschutzhund.
Ja, so genau.
Vom Arbeitsverhalten.
Ja. Und so bin ich halt irgendwann dann halt auch an meinen Rotti-Mix gekommen. Und das, also mich fasziniert einfach so allgemein immer noch diese furchtbare Dickköpfigkeit, die Sturheit, aber auch, wenn man sie mal knackt und wenn man da beharrlich dran bleibt, dann sind es häufig sehr, sehr loyale Hunde. Ja, also der Rottweiler war so beschrieben, ist er halt einer der ältesten, weil es gibt schon Darstellungen aus der Römerzeit und da war er hauptsächlich Hüte- und Treibhund. Also er hat das Vieh über die Alpen getrieben. Der Begriff Metzgerhund, habe ich jetzt mit Erschrecken feststellen müssen, ist gar nicht mehr so gebräuchlich. Das kennen gar nicht mehr so viele. Und er war halt früher dafür da, das Vieh zum Markt zu treiben. Und die Einnahmen vom Markt, die wurden ihm dann als Beutel, also am Halsband festgemacht. Und so kamen die Einnahmen sicher wieder zum Hof zurück, weil sich halt keiner getraut hat, da von dem Rotti quasi das wegzunehmen. Und das finde ich so eine schöne Aufgabe. Und er hat halt seinen Herrn verteidigt. Aber war auch immer beschrieben als ruhiger, gelassener Genosse, der halt neben seinem Herrn liegt und ja, nur was tut, wenn er was tun muss. Und wurde auch zum Zughund teilweise genutzt, weil er halt ein kräftiger Typ war. Und dann kam halt irgendwann die Zeit.
Also was so für einen Karren oder genau. Was sollte der ziehen?
Ja, ja. Die Milch kann ziehen. Gerade, ne, wenn man Viehbetrieb hatte, dann kam ja auch sowas vor. Ja, und da war er so ein kleiner Allrounder, ne? Auf dem Hof sollte er auch aufpassen, also auch als Wachhund natürlich.
Wie ein billiges Pferd oder so,
ja,
vielleicht.
Und noch zum Treiben des Viehs, ne? Das können die Pferde ja nicht so gut.
Praktisch.
Und so zum Beginn des 20. Jahrhunderts wurde er dann auch für die Polizei interessant. Also man hat nochmal nach anderen Hunden geguckt. Da kam dann so, finde ich, bis heute leider diese jagdliche Motivation immer mehr. Also man hat ja früher sehr viel über Beute und in Anführungszeichen Beutetrieb gearbeitet. Und dann wurden die Rottweiler, die sehr jagdlich ambitioniert waren, mehr gezüchtet. Dieses Gelassene ging so ein bisschen weg. Also heutige Problematik beim Rottweiler ist häufig das Jagdverhalten, dass sie übersteigert jagen. Und das kommt aus dieser Selektion. Also früher waren es wirklich gelassene Typen, die irgendwo, also ganz früher, also ich rede jetzt nicht von vor 50 Jahren, sondern so im Ursprung.
Ja.
Tolle Hunde, wenn sie denn gelassen sind. Und beeindruckend. Ich finde immer, also wenn man irgendwie in der Welpenstunde sagt oder in der Junghundestunde, stellt euch vor, es ist ein dreijähriger Rottweiler-Rüde und der macht das und das. Es hat sofort jeder ein Bild. Und das finde ich beim Rottweiler auch irgendwie so spannend. Also wenn man, ich finde, es gibt kaum eine andere Hunderasse, wo direkt alle Menschen ein Bild haben.
Stimmt, ja. Also ich habe auch wahnsinnig Respekt vor denen.
Ich finde die, also, ja. Und dann haben sie ja noch dieses.
Ich hatte auch als Kind Angst vor Hunden und für mich war auch immer, wenn ich irgendwo einen Rottweiler gesehen habe, dann habe ich auf jeden Fall die Straßenseite gewechselt, egal ob der an der Leine war oder sonst was.
Und dann haben sie ja noch dieses unfassbar, was ich finde, ja, ich weiß nicht, ob das immer Sinn macht, die Liebhaber der Rasse zu interviewen. Also das Rotti-Knurren. Das heißt, wenn die sich sehr wohl fühlen, dann knurren die. Das haben sie ganz oft, wenn man sie krault und dann haben sie so ein tiefes, tiefes Brummen, was ich für Leute, die das nicht kennen, anhört wie ein bedrohliches Knurren. Und es ist aber wirklich, also es ist kein Grunzen wie jetzt beim Bulldog oder so, sondern es ist tatsächlich so ein Knurren. Und das verschreckt natürlich auch. Also das war auch meine erste richtige Berührung mit einem Rotti, der mir auf der Brust lag und mit dem Gesicht über meinem Gesicht. Ich hatte geschlafen und ne. Und dann knurrt er mich da so an und ich habe nur meinen Freund geweckt und habe gesagt, und der sagt, nee, die fühlt sich wohl. Und ich so, klar. Aber es war wirklich so. Das kannte ich bis dahin noch nicht. Aber Rottweiler-Besitzer kennen das.
Und haben die sich, also im Verhalten hast du gesagt, haben die sich stark verändert? Kannst du da noch mal so ein bisschen genauer was zu sagen? Also du hast gesagt, also übersteigertes Jagdverhalten, heißt es auch ein verschobenes Beutefangverhalten damit einhergehend?
Okay. Ja, definitiv.
Ja, das ist ja richtig doof. Das ist ja richtig scheiße.
Ja, okay. Und also was wir ja auch bei den
bei denen dann noch.
Ja, und was wir ja auch bei den Hütehunden schon hatten und bei den Jagdhunden, es ist richtig doof. Und wenn man dann noch das fördert mit Ballspielen, Frisbee, weil sie sind natürlich in der Regel relativ agil und sportlich. Gerade die heutigen Züchtungen sind entweder sehr hochbeinig, sehr schlank, sehr muskulös. Also das ist dann meistens so die Linie, wo man echt aufpassen muss mit Jagdverhalten. Und wenn es dann noch ungünstig gefördert wird, dann ist es wirklich, wirklich kritisch. Und bei meinem Rotti-Mix, ich habe gar nichts gefördert und mit 7 Monaten war der an. Und da musste ich eine Zeit lang auch wirklich gucken bei rennenden Kindern. Also rennende Kinder war okay, wenn sie dann hingefallen sind, das war wirklich, also musste ich sehr aufpassen. Und das ist traurig. Und dann gibt's halt diese andere Linie jetzt, Das finde ich noch trauriger. Das sind kurze, gedrungene Hunde, die einen sehr, sehr kurzen Stopp haben. Ich war vor 2 Jahren, glaube ich, in Dortmund auf der Hundeausstellung.
Und doch, wo du sagst, einer fällt mir ein, den ich im Training, im Intensivcoaching hatte. Und der auch so ein viel zu süßliches Gesicht hatte, meinst du das?
Genau.
So ein bisschen Kindchenschemahaft, kurze, also relativ kurze Schnauze.
Also wenn
da
ich
hatte man, hat man auch so gesehen, da ist aber in der Zucht auch irgendwie, das so sah das eigentlich nicht aus.
Ja,
mal.
Die sehen aus, als wären sie vor die Wand gelaufen. Also ganz, ganz grässlich und auf einem guten Weg zur Qualzucht.
Ja.
Wie die vom Wesen sind, weiß ich nicht. Hatte ich Gott sei Dank nicht, also was heißt Gott sei Dank, hatte ich noch nicht im Training. Die sind hier nicht so häufig. Wir haben hier eher die, also in Hessen ja sowieso relativ selten die Rottis. Aber dadurch, dass ich angrenzend an NRW bin, geht es tatsächlich, weil hier stehen sie auf der Rasseliste. Und genau. Ja. Also ich mag sie, weil sie einfach, ich finde sie so gutmütig. Und ich mag halt diesen breiten, nicht übertrieben breiten, diesen breiten Kopf mit diesen, für mich Knopfaugen. Ich glaube, für viele Menschen sind es bedrohlich kleine Augen, aber ich finde halt so Knopfaugen so niedlich. Ja, dann habe ich ja hier zu Hause noch einen Cane Corso Italiano. Bezeichnung die italienische Dogge und das ist ganz spannend, weil man findet gar nicht so viel über den Cane Corso, ist aber tatsächlich mittlerweile sehr, also finde ich, das ist ja auch immer regional, aber sehr, sehr im Kommen, weil sie, ich glaube, in nur 2 oder 3 Bundesländern auf der Liste stehen. Das haben wir ja sehr häufig bei den Molossern, dass sie auf der Rasseliste stehen. Und das kommt, glaube ich, so ein bisschen daher, dass der Cane Corso erst 1996 von der FCI anerkannt wurde. Das heißt, es mit, ich glaube, sogar der jüngste Molosser bei der FCI-Systematik. Und ja, die wurden in Italien immer so weitergezüchtet, sind auch Saupacker, Bärenbeißer, Hofwächter und sind ganz, ganz viel zu finden in mittelalterlichen Jagdszenen. Also wenn du dich da mit der Kunst beschäftigt hast und das ging so in die Region Italien, dann werden das wahrscheinlich Cane Corsos oder deren Vorfahren gewesen sein, wenn du da molossoide Hunde gesehen hast.
Ah,
Und daraus entwickelt hat sich tatsächlich der Mastino Napoletano, also dieser graue, riesige, faltige, sabbernde Hund. Muss man auch schön finden. Also die haben sich so ein bisschen abgespalten, aber
nicht wundern, ich google währenddessen so ein bisschen rum, damit ich immer ein Bild vor Augen habe. Ich muss immer mal gucken, okay.
Ja, also hauptsächlich Jagdhunde und Wachhunde. Und die, da ist wirklich dieses Rassemerkmal, dass sie misstrauisch gegenüber Fremden sind und sehr abweisend und aber ein unbestechlicher Wächter. Also sehr territorial. Und der einzig beschriebene mit beweglich agiler, sportlicher Hund. Und das sind sie auch. Sie können sehr, sehr viel rumliegen, aber wenn was ist, dann sind sie pfeilschnell.
Wie ist es so farblich und was für Farben gibt's denen?
Cane Corso gibt's quasi fast in allen Farben. Also schwarz, Fallfarben, also dieses Beige. Dann haben wir die gestromten, das heißt, wir haben einmal die Brindles. Also Khaleesi ist ein Blue Brindle, wer Khaleesi kennt. Das ist ja irgendwie auch spannend, dass es in allen Rassen irgendwie unterschiedlich heißt, wenn es gestromt ist. Also Grau ist eine Farbe, die bei den Cane Corsos mit drin ist. Das heißt, da gibt es in der Regel relativ wenig Probleme mit Haut. Also dieses Grau-Blau, die gibt es komplett grau. Die gibt es beige, dunkelbraun gestromt und umgekehrt. Also dunkelbraun-beige gestromt, blau braun gestromt, also die gibt's in allem möglichen.
Okay, das heißt, das Blau ist hier jetzt auch keine
Qualzucht Nein. sozusagen, sondern es ist eine normal vorkommende Farbe.
Ja.
Okay. Mhm.
Also sie haben trotzdem natürlich Hautproblematiken gerne mal, aber das haben ja sowieso diese kurzhaarigen Hunde, aber in der Regel nicht schlimm. Also das ist, grau ist mit drin, grau oder blau.
Wie sind die sonst gesundheitlich so aufgestellt?
Also was man halt bei den Molossern sowieso sagen muss, dadurch, dass es große, schwere Hunde sind, haben sie von der Genetik her immer eine Disposition für HDED, also für Hüftdysplasie oder Ellenbogendysplasie. Bei den Carne Corsos ist es eigentlich, glaube ich, noch relativ gut. Sie haben immer mal Probleme mit Herzmuskelerkrankungen. Und was auch fast alle Molossoiden-Rassen haben, ist Probleme mit den Augen, also Ektropium oder Entropium, also rausrollen, reinrollen, Cherry Eye, also diese Nickhautvorfall. Das kann ich quasi einmal zusammenfassend für alle sagen, weil ja, das einfach diese Kopfform mit sich bringt und diese Züchtung dahingehend und die Hautproblematik. Es sind halt große Hunde mit viel Haut. Ja, also das ist vielleicht auch noch sowas, wie gesagt, der Carne Corso, finde ich, ist in den letzten Jahren sehr ins Kommen, also sehr populär geworden. Gerade für Leute, die einen Hund haben wollten, der muskulös, also der nach was aussieht, aber halt nicht auf der Liste steht. Und dadurch haben wir ja wie bei allen Rassen auch die Schwierigkeiten, dass es halt einfach gekauft wird und dadurch natürlich auch genetische Erkrankungen reinkommen, wo man sagt, das kenne ich gar nicht. Ne? Aber Gelenke haben sie schon häufig, also Wirbelsäule, Hüfte, Knie.
Mhm. Wie ist es so mit der Lebenserwartung?
Also jetzt beim Carne Corso oder überhaupt?
Beides. Also haben wir da auch häufig so eine vorzeitige Vergreisung. Also da kann ja auch schon, wenn, also wir können auch gerade gerne einmal das Thema Qualzuchten aufmachen, wenn wir schon da sind. Dann haben wir den Punkt auch direkt schon zu Beginn abgehakt und dann gehen wir weiter auf verschiedene Rassen nochmal ein. Aber wenn wir da gerade sind, also das war natürlich auch eine häufige Frage der HörerInnen. Wie sieht das aus mit dem Thema Qualzuchten? Inwiefern sind die dort einzuordnen und in welchen Bereichen?
Ja, genau, also das Thema Qualzucht ist halt bei den Molossern tatsächlich groß und ich habe versucht, mich da ein bisschen noch mehr reinzulesen, als ich sag mal das allgemeine Wissen, was man hat. Also gerade Mops, französische Bulldogge, Boston Terrier, ich glaube, da muss man gar nicht viel zu sagen. Ich glaube, da ist fast jedem klar, dass sie durch Luftröhrenverengung, Kehlkopfverengung, Nasenschwammverengung halt einfach wirklich Atemprobleme haben ein Leben lang, dass die Augen rausfallen können. Da haben wir, glaube ich, auch, also da wurde, glaube ich, auch schon mal drüber geredet. Bei den großen Rassen ist es schwierig, eine Qualzucht festzumachen, weil also viele haben... Es gibt einfach so viele Punkte auf der Qualzuchtliste, die auf die Molosser zutreffen könnten. Und gerade diese faltigen Gesichtshäute, die Korkenzieherruten, die Keilwirbel haben wir häufig. Und es wurde ja, glaube ich, auch die Frage gestellt, gibt es überhaupt gesunde Molosser? Ich finde es sehr schwierig. Also mein Rüde ist ja im Sommer letzten Jahres gestorben und ich mag Molosser sehr und habe mich dann sehr damit auseinandergesetzt und habe für mich beschlossen, es gäbe nur eine oder zwei Rassen, wo ich sagen würde, ja, da würde ich mich noch mal ein bisschen intensiver mit beschäftigen, beziehungsweise sind sie noch relativ gesund. Und das ist wirklich...
Welche wären das?
Das wäre einmal der Broholmer. Also die ursprüngliche dänische Dogge und der Mastiff. Aber der Mastiff ist Gott sei Dank auch nicht so populär. Und hat halt auch wieder sehr viel Krebs in der Linie. Also werden auch nicht so alt. Also ich finde es sehr, sehr schwierig, weil die Köpfe kurz sind, die Haut... für mich eine Qualzucht darstellt, also teilweise eine Qualzucht darstellt. die Gelenke, die weit auseinander stehen, gerade im vorderen Schulterbereich, wenn wir so an die Bulldoggen denken, oder auch Carne Corso, die werden auch immer breiter vorne, die ihr Gewicht gar nicht mehr halten können. Ne? Und 70% habe ich jetzt erfahren von Helen, tragen die Hunde sowieso auf ihren Vordergliedmaßen, also 70% des Gewichts. Und wenn die dann noch so breit auseinanderstehen, dann kann man sich vorstellen, dass das irgendwann einfach Probleme schafft. Und
jetzt generell Hunde oder Molosser? Oder?
Nee, generell Hunde.
Okay. Mhm. Ah, ja.
Und durch das höhere Gewicht haben sie halt sowieso schon mehr Belastung. Und ja, ich glaube, dass fast jeder Molosser eine Qualzucht ist. Leider Gottes.
Mhm. Glaubst du, wir haben ja über die Rottweiler gesprochen und über Hunde in der Antike. Glaubst du, die waren schon Qualzuchten oder hat es sich dahin entwickelt?
Es hat sich dahin entwickelt. Also das glaube ich nicht. Das, gerade wenn man sich die Bilder so anguckt, die, also da sind ja wirklich die Köpfe ja breit, aber nicht kurz. Und nee, also das glaube ich nicht. Und sie waren bemuskelter. Also heute finde ich, ja, es gibt auch die kleinen Bullies, die ja nur noch aus Muskeln bestehen. Das ist auch nicht gesund. Und das sind auf jeden Fall auch Qualzuchten. Aber gerade diese mittelalterlichen, wenn man sich halt einfach mal vorstellt, dass 90% der Molosser Jagdhunde waren, also im Jagdbereich eingesetzt wurden, dann mussten die agil und körperlich gesund sein. Die mussten atmen können, die mussten, also von daher, das hat sich leider entwickelt.
Siehst du eine Chance, dass man das wieder zurückentwickelt, wenn man jetzt mal so ganz träumerisch guckt, dass es die Möglichkeiten dahin überhaupt gäbe, wenn jetzt alle alles so richtig machen würden in der Zucht? Oder zumindest gewisse Rassen, gewisse Linien sagen würden, hier gibt es ganz deutliche Ideen, Regeln.
Ja, also ich glaube, das ist wie bei, ich glaube, bei der englischen Bulldogge schaffen wir es nicht mehr. Also da bin ich ziemlich von überzeugt. Aber so ein bisschen sind wir schon am Ende, die Podcast-Fee. Nee, also es kommt ja sehr, sehr häufig darauf an, wie Hunde auf Schauen bewertet werden. Und gerade auch die Crafts, also die englische Hundeschau, ist häufig so ein Richtwert, auch für die deutschen Richter oder für die europäischen Richter. Und ich würde es mir sehr wünschen, weil ich mag sehr viele Molosser von ihrer Persönlichkeit. Also ich mag dieses sture, stumpfe und trotzdem für mich witzige. Und ich würde es mir wünschen, es ist aber schwierig, weil ich glaube, es hängt halt wie immer viel an Geld und Preisen und Ego. Mhm. Ich kann mir leider nicht vorstellen, also wenn ein Züchter von, reden wir mal von offensichtlichen Qualzuchten, die jeder kennt, von Mops und französischer Bulldogge sagt, ich züchte sie, weil ich die Rasse liebe, dann denke ich mir, wenn du sie lieben würdest, sähe das doch anders aus. Und das sagen ja alle. Und ich glaube denen, dass sie die Rasse und die Hunde lieben, aber man müsste sich halt auch gegen die Verbände stellen, weil da ja auch einfach, also reden wir mal kurz über den Retro-Mops, wo Terrier mit eingekreuzt wird, damit sie längere Schnauzen kriegen. Dann sind sie aber nicht mehr VDH-Hunde. Das heißt, ein Qualitätsmerkmal für Interessenten bricht damit weg und damit natürlich auch finanzielle Einnahmen. Und das kann ich verstehen, dass das einfach schwierig ist, sich da irgendwie auch durchzusetzen. Und es wird halt häufig, gerade bei genetischen Erkrankungen, das gilt für alle, nicht nur für die Molosser, das wird so unter den Tisch gekehrt. Also allein die DCM, also die degenerative Herzerkrankung von deutschen Doggen, Dobermännern, Bordeaux-Doggen, die wird so, also so dramatisch unter den Tisch gekehrt. Es gibt Leute, die darüber reden, auf jeden Fall, und Züchter, die darüber aufklären und da auch wirklich versuchen, was zu verändern. Aber wenn irgendwie die meisten Züchter sagen, nee, gibt's bei uns nicht, dann fragt man sich doch, wo kommen die denn her? Also wo sind die denn? Mhm. Und das müsste sich verändern, offen über genetische Erkrankungen zu sprechen und auch als Züchter oder Verband einfach offen darüber zu sprechen und auf den Also was, ich habe sehr viel beim FCI geguckt und beim VDH und es gibt für jeden oder fast für jede Hunderasse so ein begleitendes PDF beim FCI. Also wen das interessiert, es ist wirklich sehr spannend. Es ist kurz, kann man sich mal kurz durchlesen. Mhm. Beim Mops und bei französische Bulldogge gibt es das nicht. Fand ich sehr, sehr spannend. Das heißt, da gibt es auch keine Beschreibung, was ein Ausschluss ist für die Show. Also, dass man den nicht mehr, dass der disqualifizierende Fehler hat. Das finde ich total spannend, dass das nicht da drin steht. Und bei der englischen Bulldogge.
Was ist deine Vermutung, warum das da nicht, warum das nicht?
Gibt es halt nicht so eine Richtlinie, wo man sich als interessierter Mensch dran langheilen kann. Und bei der englischen Bulldogge, da gibt es dieses begleitende PDF. Und es gibt sehr, sehr, also wirklich detailliert beschrieben, schwerwiegende Fehler, disqualifizierende Fehler, das steht da alles in diesem begleitenden PDF. Und bei der englischen Bulldogge stehen zwei Sachen, die bei jeder Rasse dabei stehen. Nämlich, dass der Hund nicht übersteigerte Angst haben darf und übersteigerte Aggressivität und dass eine schwerwiegende Verhaltensproblematik zum Ausschluss führt. Sonst nichts. Bei anderen Hunden, also bei der Bordeaux-Dogge zum Beispiel, steht, dass sie, wenn sie keinen Vorbiss hat, dann ist das ein disqualifizierender Fehler. Fand ich auch sehr spannend. Also dann wird er nicht zur Schau und zur Zucht zugelassen. Und bei der englischen Bulldogge steht einfach nichts. Wo ich denke, ist der Hund schon so degenerativ, dass man den quasi, den muss man ausstellen können, weil sonst fallen alle durch. Also total spannend. Also wen das interessiert, einfach mal vielleicht auch für seine eigene Rasse. Wenn's muss ja kein Molossa sein, da kann man das anklicken. Das ist ganz spannend, sich das mal durchzulesen.
Ja, das werde ich auf jeden Fall mal machen.
Ja. Mhm. Ja, und da sind wir schon bei den Regularien, ne? Also wenn es da keine Regularien geht, was zum Beispiel
Ganz kurz, wo findet man das? Einfach auf der Seite vom FCI, also FCI googeln, dann hat man ja da die Gruppen und dann geht man auf die einzelne Hunderasse und dann findet man die PDF.
Ja, die PDF ist hinten angeklickt. Also man geht auf die Systematik, dann auf seine Gruppe und dann kommt der eigene Hund und dann, wenn man Glück hat, ist ein PDF dran. Also bei vielen ist ein PDF dran. Ja. Und da muss sich was ändern, ne? Also wenn sich da nichts ändert, dann, ja, dann wird's schwierig.
Ja, was würdest du sagen, was ist da so eine durchschnittliche Lebenserwartung?
Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt auch da ganz unterschiedliche Angaben und ich glaube, da sind wir auch wieder beim Thema Ehrlichkeit. Also bei den meisten Molossern steht so 10 bis 12 Jahre, wo ich denke, also gerade bei der deutschen Dogge stand, also das erste, was ich gegoogelt habe, stand 10 bis 12 Jahre und dann dachte ich, nee, also nee.
What?
Ja, genau. Also es gibt sie.
Zeig sie mir.
Genau. Also es wird sie geben und nicht, dass wir da irgendwie, es wird auch Leute geben, die schreiben, ich habe eine deutsche Dogge, die ist 12 geworden oder 13 und die gibt's mit Sicherheit, aber es sind die Ausnahmen. Und bei der deutschen Dogge ist mittlerweile das Durchschnittsalter 6,5 Jahre. Und da gibt's tatsächlich eine Studie zu, mal zum Thema Studien mit Iris. Ich habe mich wieder sehr in Studien eingelesen. Immer wenn ich Iris höre, dann denke ich, ja, Studien, das macht richtig Spaß. Und wer da Interesse hat, da gibt's eine Datenbank von, habe ich mir auch aufgeschrieben, Dunnes World oder die Seite gesunde-dogge.de. Da kann man sich ein bisschen einlesen. Die haben nämlich wirklich eine Altersstudie gemacht und da kam dann raus 6,5 Jahre im Durchschnitt. Und das ist schon sehr, sehr krass, weil natürlich können wir...
An dieser Stelle vielleicht kurz, das können wir auch gerne in den Shownotes verlinken. Ne? Ja. Also sowohl die FCI Systematik wie auch die Studie.
Mhm. Und die deutsche Dogge, also die Bordeaux-Dogge hat noch weniger Lebenserwartung. Ansonsten ist die deutsche Dogge Spitzenreiter in der niedrigen Lebenserwartung. Und wenn man sich das mal so durchrechnet, ich habe es nicht mehr im Kopf, wie viele Hunde es waren in dieser Studie, es waren aber recht viele, also es ist recht, recht gute Auswertung. Und da war es auch noch so, dass 20-35% an der DCM erkranken, also eine dilative Kardiomyopathie. Das heißt, zwischen 3 und 6 Jahren haben sie eine Herzmuskelschwäche und erleiden dann einen plötzlichen Herztod. Also die fallen einfach um auf dem Spaziergang, sind tot.
Das ist doch eine Folge, die richtig Spaß macht. Oh, scheiße.
Okay. Naja, wenn wir über Qualzucht reden und über Erkrankung und Lebenserwartung, muss man darüber sprechen. Und die DCM ist tatsächlich gar nicht so wenig unter den Molossern. Also Bordeaux-Dogge Harz, der deutsche Boxer-Harz. Es ist bei vielen, wird immer wieder beschrieben, Herzerkrankungen, neben natürlich den Gelenkerkrankungen. Und ich sag mal, also wie gesagt, 10 bis 12 Jahre, ja, aber man muss halt auch drüber nachdenken, es sind große, schwere Hunde. Beim Rotti haben wir eine Lebenserwartung durchschnittlich von 9 Jahren. Da weiß ich aber auch nicht, wie alt diese Sachen dann sind. Also es sind große, schwere Hunde. 6,5 Jahre ist mit Sicherheit nicht das Maß der Dinge, aber ja, also meine Cane Corso ist eine sehr leichte Vertreterin ihrer Rasse, wird jetzt 10 und wir haben ja auch schon über vorzeitige Vergreisung gesprochen. Also seit die 7 ist, wird die richtig weiß und richtig langsam und ja, also 10 ist schon, wo ich denke, na ja, mal gucken, wie sie nächstes Jahr so drauf ist oder ob sie nächstes Jahr noch gibt. Also das meine ich gar nicht böse, sondern das ist einfach so eine Marke, wenn sie relativ gesund und relativ fit sind. Das wäre schon so, wo man anfangen muss, sich die Folge über alte Hunde anzuhören, spätestens.
Mhm. Das heißt, wenn wir über vorzeitige Vergreisung sprechen, dann ist ja häufig auch bei großen Hunderassen so, dass die wahnsinnig lange brauchen, um überhaupt erwachsen zu werden. Das heißt, wir haben einen relativ langen Zeitraum, wo sie Junghunde sind, pubertär sind, noch nicht so richtig am Start sind mit den erwachsenen Verhaltensweisen. Dann eine relativ kurze Phase, wo sie halt erwachsen sind und dann vergreisen sie schon wieder. Ist es jetzt auch anzuwenden auf Molosser, beziehungsweise auf welche ist es anzuwenden? Also Dogge ist klar, aber wenn wir jetzt uns andere Molosser angucken, können wir das auf alle so übertragen oder wo vielleicht auch nicht?
Die vorzeitige Vergreisung und dieses schnelle Altwerden und also ja, sie brauchen...
Nee, das schnelle Altwerden meine ich nicht, sondern eher das langsame ja. Erwachsenwerden, so rum.
Ja, doch, also gerade auf die Großen, ne? Also hier Boston Terrier, French Bully und Mops so ein bisschen ausgeschlossen, aber ja, die brauchen schon lange, teilweise wirklich bis zum 4. Lebensjahr, bis man so sagt, jetzt sind sie wirklich mal fertig. Ja. Doch, also die brauchen schon ein bisschen länger, bis das alles so sitzt. Ich sag meinen Kundinnen immer, lass dem ein bisschen Zeit. Das muss erst mal durch den ganzen großen Kopf da durch, bis er checkt, ach so. Also sie brauchen etwas länger zum Erwachsenwerden, beziehungsweise da muss man vielleicht ein bisschen längeren Atem haben, als vielleicht bei so einem Hund, der sich schnell entwickelt und schnell fertig ist, so Terrier-mäßig, ne? Die sind ja irgendwie, Gefühl, kommen die in die Welpenstunde und man denkt schon, oh, die können auch schon in die Junghundestunde. So sind sie nicht. Also ich habe die tatsächlich früher häufiger auch noch ein bisschen behalten in den Welpenstunden, was für die Welpenbesitzer manchmal schwierig war, weil sie ja schon sehr groß sind von der Körperlichkeit. Und ich glaube, das ist eine Schwierigkeit, gerade bei der Erziehung, dass sie ja sehr stark, also häufig sehr groß schon sind und man vergisst, wie klein sie eigentlich noch sind im Kopf. Also dadurch, dass sie einfach nach außen hin schon sehr groß wirken. Und ja, also lasst ihnen Zeit. Das heißt nicht, dass man Dinge einfach so wegignoriert und sagt, das wird sich schon geben, sondern sie brauchen in der Regel ein bisschen länger. Dann ist es aber, und das ist nur mein Molosser-Herz, für mich ist es dann gefühlt, aber auch dann sitzt es auch. Wenn man Dinge geklärt hat und die muss man vielleicht auch 10-mal klären oder 20-mal und sagen, ja, Schatz, doch, meine ich so. Aber wenn sie dann geklärt sind, ist es häufig so, dass es dann auch sitzt. Also dann ist es auch okay. Dann, wenn du auch so beharrlich warst und stur, dann nehme ich es auch an. Und was häufig in der Erziehung ein Thema ist, ist halt die Ernsthaftigkeit. Also Ernsthaftigkeit einerseits vom Hund, die sind dann schon auch recht ernst, ne, wenn man auch noch mal im Kopf hat, viele Wachhunde und aber halt auch
ernst meinst du jetzt in Bezug auf Aggressionsverhalten gegenüber Menschen, gegenüber anderen Hunden oder was meinst du mit ernst?
Also in den Dingen, die ihnen wichtig sind, sind sie halt beharrlich und auch sehr ernst. Also Aggressionsverhalten finde ich sie häufig. Ich glaube, dass ein paar Kolleginnen von mir das vielleicht anders sehen. Ich finde sie sehr klar, häufig, nicht immer. Aber ja, sie sind auf jeden Fall ernst zu nehmen, wenn sie Aggressionsverhalten zeigen. Das heißt, die sind auch gerade im Welpen-Junghundealter, die fangen sehr schnell an und man hat das Gefühl, die sind wütend, beziehungsweise die meinen das so. Also es ist nicht so ein Ausprobieren, sondern, also mein Rotti-Mix, der hat mit 3,5, 4 Monaten, hat er Fleisch von mir bekommen. Das hat er weggetragen, 3 Meter von mir, hat sich zu mir umgedreht und hat mir mit Milchzähnen die Zähne gefletscht überm Fleisch und hat gesagt, das ist jetzt meins. Und dann musste ich sagen, nein, das habe ich gekauft. Und dann habe ich ihn mir in den Schoß genommen und habe das eklige Stück Fleisch mir in den Schoß gelegt und habe gesagt, das können wir jetzt bei mir essen, ohne dass du sagst, ich hasse dich. Ja, also einerseits dieses Ernstnehmen von Aggressionsverhalten und ganz, also was mir da am Herzen liegt, ähnlich auch wie bei den Hüte- und Jagdhunden, wenn man sich die Genetik anguckt, für was sie gemacht wurden, wenn sie das im Welpenalter zeigen, das ist nicht witzig. Also das kann witzig sein, wenn sie sich ein bisschen ausprobieren, aber da sich wirklich zu überlegen, wie sieht das aus, wenn ich dann einen 50, 60 Kilo Hund habe oder auch 40 Kilo, das reicht, also 30 Kilo reicht auch schon. Also wenn ich einfach so ein Muskelpaket habe und dann müsste ich sagen, nee. Also da wäre echt mein Wunsch an HundehalterInnen, die neu sich einen Molosser zulegen, da halt wirklich zu gucken, was bringt die Genetik mit und was stoppe ich schon im Ansatz. Weil das wird nicht witzig, wenn die das gelernt haben. Und andererseits auch die Ernsthaftigkeit vom Besitzer. Also wenn ich da sage, ach, haha, lass das mal. Die müssen einen schon ernst nehmen.
Das muss man ja auch sowohl als Halterin wie auch als Trainerin irgendwie handeln können, ne? Also ich bin jetzt nicht die kräftigste, größte Person. Für mich ist das schon ein Ding, so einen Hund dann zu halten, wenn der sagt, ich habe schon was gelernt. Also das muss man wirklich auch dann, ja, stemmen können.
Ja, und damit rechnet man ja in der Regel nicht. Und das ist vielleicht, also das haben wir ja auch schon öfter, sich einen Hund einfach auszusuchen, wo man sagt, das kann ich irgendwie noch stemmen oder halten. Und ich muss aber dazu sagen, also die meisten Kundinnen, die zu mir ins Training kommen, also häufig aufgrund von Aggressionsproblematik gegenüber Hunden oder Menschen, das ist einfach so, die können die Hunde halten. Also ich habe wenig Sorge, dass ich da in Gefahr bin, weil die haben Techniken entwickelt, wo ich manchmal denke, Hut ab. Also da habe ich tatsächlich wenig Sorge. Die entwickeln sich dahin, manchmal häufiger. Und viele sind auch schon gestürzt, was wirklich echt schlimm ist. Und die Hunde machen anderen Menschen Angst. Das ist vielleicht auch noch so ein Punkt. Und da muss man echt ein dickes Fell haben gegenüber anderen Hundehaltern. Also wenn ich mit einem Rottweiler spazieren gehe, muss ich damit rechnen, dass die Leute die Straßenseite wechseln. Das meinen die nicht böse. Die haben einfach Angst und Sorge und das muss ich wissen. Und ich muss wissen, dass wenn ich auf dem Gassigang sage, wollen wir uns mal spielen lassen und ich komme da mit meinem Molosser, dass die Leute vielleicht nicht sagen, juhu, gerne doch. Ich finde, das kann echt schwierig sein. Und sie sind immer schuld. Also wenn es irgendwie eine Klopperei gibt, dann sind sie immer schuld. Sind nicht die anderen. Gefühlt, das ist natürlich auch überspitzt. Aber es ist schon, also ich würde mir tatsächlich wünschen, dass da mehr Ernsthaftigkeit reinkommt und nicht nur, ich habe einen muskulösen Hund, ich mache was her. Das ist, ich kann mich da auch nicht ausnehmen. Ich finde die einfach toll, weil die so aussehen und weil die was hermachen. Aber ich werde wahrscheinlich, also der nächste Hund ist wahrscheinlich kein Molosser. Einfach, weil sie nicht, entweder krank im Kopf oder im Körper sind oder beides.
Also jetzt haben wir ja, wir gehen mal wieder zu den Rassen zurück. Ursprünglich, also den Rottweiler haben wir einmal, Cane Corso. Was gibt's noch? Also wir haben ja jetzt schon verschiedene mal angesprochen, aber wir wollen natürlich auch den wichtigen Rassen gerecht werden.
Die Frage ist, was sind die wichtigen? Nee, also ja. Ich würde einfach mal, weil wir die ja eben schon ein bisschen hatten, die deutsche Dogge, also einfach mal die Deutschen aufzählen, weil sind ja unsere, da sind wir stolz drauf, ne? Und auch die deutsche Dogge.
Also ich persönlich jetzt nicht, aber. Ja.
Auf die deutschen Hunderassen, auf die, die ja. wir entwickelt haben, die, ist jedes die, Land stolz
die
drauf.
Deutschen Hunderassen.
Ja. Ja. Ja, sie sind ja eingeteilt in die Länder. Also deutsche Doggen, auch Begleit-, Wach- und Schutzhunde, hat man, glaube ich, auch nicht mehr so auf dem Schirm. Und die alten Bullenbeißer, Saupacker, Saurüden. Ja, und man wollte gerne eine Mischung aus dem Mastiff und dem Windhund. Also einen großen, schnellen Hund mit Kraft und Ausdauer. Und er sollte aber in den Herrschaftshäusern, weil man hat natürlich auch da wieder drauf geguckt, dass das ein edler Hund ist, da sollte er sich einfach hinlegen und schlafen vors Feuer oder auf das Lieblingssofa. Und das, finde ich, ist so, da war bei mir direkt im Kopf, ja, das ist das Windhunderbe. Ne? Also die sollten ja auch draußen jagen, schnell sein und drinnen einfach nur hübsch aussehen. Da bin ich so direkt drauf gestoßen.
Wo wir gerade bei den Doggen sind, es gab noch eine ZuhörerInnenfrage, und zwar, werden Molosser auf Sabberquantität selektiert?
Die Frage fand ich super. Und wenn man ein nicht, also wenn man nicht so gerne Hundesabber mag, also nicht wirklich, also ganz schlimm findet, dann kein Molosser. Also man kann für nichts garantieren. Es gibt Molosser, die nicht sabbern. Also meine Cane Corso sabbert sehr wenig. Nur wenn es um Futter geht, dann läuft's aber auch. Man hat die Sabber einfach überall hängen. Die schütteln sich an der Decke, an den Schränken, in der Kleidung. Und man kann waschen und es geht nicht raus. Also es ist ekelhaft.
Das ist ja schlimmer wie Milch.
Genau, und es wäre schön, wenn da auch wieder zur Selektion. Es gibt also die amerikanischen Zuchtlinien der deutschen Dogge, finde ich sehr viel hübscher als die deutschen, weil sie sehr viel weniger Belefzung haben. Also die haben wirklich kurze Lefzen und dadurch auch weniger Sabber. Also je länger die, jetzt habe ich auch gesabbert, guck mal, je länger die Belefzung ist, desto mehr Sabber. Meine Schwester hat ein Broholmer, also die original dänische Dogge, und die nennt es Broholmer Glitzer.
Mhm. Sabber, auch ein richtig gut gewordetes Wort, irgendwie Sabber.
Sabber.
Das nur am Rande.
Saliva.
Okay. Ja, die Doggen, aber vom Verhalten her habe ich da irgendwie so ein ganz anderes Bild. Also irgendwie eher sowas ganz, so ein bisschen mäusig teilweise, die ich jetzt kennengelernt habe, mäusig in groß.
Was heißt denn mäusig?
Also die Doggen, die ich kennengelernt habe, die waren einfach sehr, sehr nett. Und ja, was mir einfällt, leider als Wort, ist so ein bisschen trottelig.
Ja, also finde ich auch, finde ich aber nicht schlecht.
Jetzt und nicht die hellste Kerze auf der Torte.
Aber das
also
muss
gar nicht negativ
nein,
gemeint.
Genau.
Ich, ja, genau. Ja, ne, also, aber schon, ja, schon Unterschied jetzt auch so
ja,
zu manchen anderen.
Das stimmt, ja. Ein bisschen einfach gestrickt, würde man vielleicht sagen, ja. Ja, ja. So sind sie auch. Also dieses, ne, man hat gar nicht mehr so dieses Gefühl, dass die durchs Dornengestrüpp da Sauen packen, und man denkt so, och, Mäuschen, deswegen wahrscheinlich so mausig, ne? Ja, so sind sie in
ja,
der Regel auch.
Ja, oder ich hatte auch einen in der Welpengruppe, der hatte halt einfach
bisschen
richtig krass Respekt vor den anderen Hunden.
Ja. Ja.
Also der hat gesagt, oh Gott, die anderen, die sind so wild, ich weiß gar nicht, wie ich mit dem umgehe. Der war halt irgendwie fünfmal so groß wie die anderen Welpen. Weiß ich aber hier gar nicht. Und braucht immer ganz viel Hilfe von den Menschen. Und
das stimmt, ja. Ja, ich hatte auch mal einen Doggenrüden, riesengroßes Vieh. Im, also Vieh meine ich nicht böse. im Training und da ging es drum, bei den Leuten wurde eingebrochen und die Besitzerin hatte sich extra eine Dogge geholt, weil sie, ich glaube, die kam aus Brasilien ursprünglich und da waren es halt noch gute Wachhunde. Hatte sich extra einen Doggenrüden geholt und bei dem wurde eingebrochen und der Doggenrüde hatte dann fast schon Trauma. Also ist leider nicht hinterher und hat sie leider nicht gepackt und ja, also die sind tatsächlich ein bisschen ja fimschig, mäusig, so ein bisschen zurückhaltend. Gott sei Dank, sie sind ja auch riesengroß. Ja, also das ist ja wirklich, ich mag die auch und da ist es halt wirklich so schade, dass sie nicht so alt werden, weil die halt riesig sind, aber häufig leicht führbar und sehr beliebt, dass man da wenig, ich sag mal, in Anführungszeichen erzieherisch, nicht so beharrlich, nicht so stur dranbleiben muss wie bei manch anderen und machen trotzdem was her.
Gibt es da aber auch welche, die aus der Reihe tanzen und im Aggressionsverhalten was zeigen?
Also Aggressions-
hast du da auch Erfahrungen mit?
Aggressionsverhalten relativ wenig. Also ich habe kann mich nicht erinnern. Ich habe aber auch nicht so viele Doggen. Ich finde, man sieht sie auch nicht mehr so häufig. Ich glaube, ich habe in der ganzen Laufbahn 3 Doggen im Training gehabt, was jetzt im Vergleich zum Rotti oder Carnivore so bei mir echt wenig ausmacht. Aber wenig, also sehr, sehr wenig im Aggressionsverhalten. Die Rüden manchmal, aber also wie bei jeder Rasse auch, gibt da solche und solche. Aber kann ja auch manchmal regional sein, dass es bei uns oder hier nicht so vorkommt und dann im Norden oder im Süden oder was weiß ich wo. Doch, bei uns sind sie richtig dolle. Das ist dann häufig, welcher Züchter so in der Umgebung ist. Ja, dann haben wir noch eine dritte deutsche Rasse. Der deutsche Boxer. Auch ein Begleitschutz- und Gebrauchshund. Und da waren auch die Vorfahren so kleiner, also der hieß kleiner Brabanter Bullenbeißer. Und auch da wieder Jagdhunde von, also die Hetzhunde, die Meutehunde haben die gehetzt und der Boxer war dafür da, am Ende das getriebene Wild zu packen und festzuhalten bis zum Schutz. Schuss, nicht Schutz. Und aber auch für Tierkämpfe genommen. Also gerade Bullen, das ist ja, kommen wir nachher vielleicht beim Bulldog noch drauf, dieses Festhalten vorne an der Schnauze, den Bullen niederzwingen. Deswegen dieser Unterbiss, diese kurze Schnauze, die Nase nach oben, damit der Hund dann noch Luft kriegt.
Weißt du, warum der Boxer heißt?
Ja, und zwar sind die Boxer ja aus den Boxdogs beziehungsweise aus den Bulldoggen entstanden. Und Boxdogs oder Bandogs, das waren die Hunde, die massiv waren und tagsüber an der Kette gehalten wurden, um dann später, also entweder zu wachen oder in Tierkämpfe zu gehen. Also dieses Boxdog, das kommt aus dem von der englischen Bulldogge oder dem Vorfahren der englischen Bulldogge. Ein Box oder einer Kette gehalten, damit sie niemanden aufessen, tagsüber.
Okay, also es kommt gar nicht von dem Sportler.
Nee, also es kam dann irgendwann, dass man gesagt hat, naja, die sehen ja auch aus wie so ein Straßenkämpfer, so ein Boxer, aber das war nicht maßgeblich.
Mhm.
Ja. Und sie waren auch mal Diensthunde der Polizei. Kann man ja auch mal erwähnen.
Ja, stimmt, ja.
Ja, sind aber mittlerweile leider auch so krank, dass sie
da nicht. Es war einmal.
Es war einmal, genau.
Mhm.
Ja.
Ja, auch schwierige Veränderungsgeschichte, was mal war vom Nervenkostüm. Das ist immer so, was ich im Kopf bei den Boxer habe, ja, dass die da echt mal richtig fit waren und dass die jetzt sehr labil sind.
Ja.
Auch, ne? Also im Training merkt man da sehr, ja, nicht so die Nervenstärksten,
ja,
mehr.
Sehr hibbelig, sehr aufgedreht, sehr, also man hat oft das Gefühl, überfordert mit sich selber, mit der Grundenergie, die sie haben. Also es ist ja so drüber, wo man echt sagen muss, puh. Also da von Anfang an tatsächlich reinzugehen und zu sagen, komm mal runter, ne, lern Ruhe und trotzdem mit sich selbst so überfordert. Das kann man sich als Polizeihund gar nicht mehr vorstellen. Oder als Jagdhund, der erstmal die anderen hetzen lässt, um dann hinzugehen, packen. Ne, der wird ja völlig ausrasten. Und da auch wieder, ne, drauf achten, Ruhe, 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 kein Jagdverhalten fördern. Das ist schon, waren mal echt gelassene Hunde. Genau, da fällt mir gerade noch ein, dass ich gar nichts gesagt habe zum Cane Corso und dessen Erziehung. Da ist es so, dass die Cane Corsos mit dieser Persönlichkeit des Misstrauen gegenüber Fremden, sie sind halt sehr darauf selektiert worden, bei Unsicherheit nach vorne zu gehen, also anzugreifen. Und das ist ein schmaler Grat in der Erziehung. Also da wirklich drauf zu gucken, zu sagen, ich muss einen Deckel drauf machen, aber den darf ich nicht zu hoch machen. Was im Übrigen bei allen Molossern steht, zu viel Härte vertragen sie nicht. Zu viel Härte verträgt kein Hund, da sind wir uns, glaube ich, einig. Aber beim Cane Corso ist es wirklich ein schmaler Grat und sie haben oft eine hohe Aggressionsproblematik mit anderen Hunden. Gerade pöbeln an der Leine, attackieren, andere Hunde aus dem Nichts attackieren, sich dann erstmal vorstellen. Und das ist echt ein Thema mit so einem massigen Hund. Das macht keinen Spaß. Also das macht überhaupt keinen Spaß und da muss man wirklich, wirklich drauf achten. Und es ist ein sehr, sehr schmaler Grat.
Die machst uns ja heute richtig schmackhaft.
Naja, okay. Ich mag sie ja. Man muss es mögen. Ja. Ja, wir müssen ehrlich sein. Ja. Und so wie Katinka die Terrier liebt, lieb ich die Molosser. Und man muss da Bock drauf haben. Man muss Bock drauf haben, sich mit Aggression auseinanderzusetzen. Das ist, glaube ich, so wirklich so ein Fazit. Die hören damit nicht einfach auf. Und es gibt die Lieben und die Schmusigen und die sind häufig loyal ihrer Familie gegenüber, wenn man da eine Ernsthaftigkeit reinbringt und die gut erzieht.
Aber da sehe ich auch wieder eine hohe Problematik in der Verzerrung der Wahrnehmung. Wenn sie zu Hause super nett sind, auch mit den eigenen Kindern vielleicht super nett sind, gar kein Thema haben und dann kommen Fremde zu Besuch oder man geht in die Außenwelt rein und der Hund zeigt sich anders, dann fällt es manchen Menschen schwer, seinen Hund auch facettenreicher wahrzunehmen und zu sagen, der kann so, der kann aber auch so. Und dann kommt dieses, meiner ist lieb. Ja, vielleicht ist es dann halt einfach ein ziemlich gefährliches Missverständnis bei der Masse.
Ja, und ich glaube, es ist nicht nur das Missverständnis, sondern dieses wirklich, zu Hause ist er doch lieb und alle können alles mit dem machen. Das höre ich ganz, ganz häufig im Training. Und draußen sind's dann wirklich diese, in Anführungszeichen, Monster, wo man denkt, jede Hundebegegnung wird zum Spießrutenlauf. Mit meiner Cane Corso war es nicht nur die Hundebegegnung, sondern wenn Menschen mir Hallo gesagt haben, hat schon gereicht. Und dann hast du da, die Außenwirkung ist ja dann auch, ne? Die Leute sehen dich nur außen, die wissen nicht. Und dann sagen sie, ja, und der zu Hause mit deinen Kindern. Und nee, also da muss man gucken, weil gerade aus dem Jagdverhalten raus, da muss man wirklich hingucken, dass, ne, mit kleinen Kindern die Problematik immer mal gucken, wie sind sie mit Dynamik, wie sind sie mit kleinen, kreischenden Kindern, einfach weil sie viel jagdlich eingesetzt wurden früher. Aber wenn, also ja, es ist eine Diskrepanz. Es ist eine hohe Diskrepanz zu Hause, sehr loyal. Das wird ja auch häufig beschrieben in so Büchern oder wenn man die googelt. Loyal mit ihrer Familie, guter Kinderhund, wachsam. Und das wollen ja manche Menschen auch. Aber wachsam bedeutet dann halt auch, ich muss den Postboden schützen oder Besuch schützen. Loyal heißt loyal bis zum Tod teilweise. Und das ist halt dann die Diskrepanz. Loyal heißt loyal. Und dass ich vielleicht in manchen Bereichen sagen kann, lass mal, das ist mein Besuch, das geht, aber das ist schon, ist eine Problematik in der Erziehung, muss man wirklich für sich haben. Und sie können mit anderen Hunden super sein. Also das auch. Wir haben noch so viele Rassen, Jona. Also zum Shapai würde ich gerne noch einen Satz sagen. Dass man sich das einfach mal vorstellt, wenn man da nicht weiß, was es ist. Das sind diese chinesischen Faltenhunde. Und sie wurden zur Jagd und als Wachhund eingesetzt. Zur Jagd. Das finde ich total toll. Kampfhunde, Jagen, Hüten, Schutzhunde. Und wenn man das Gefühl hat, heute fasst man sie an oder geht die Haut schon kaputt, das ist wirklich spannend. Fast älteste chinesische Hunderasse. Kann man sich auch nicht mehr als Jagdhund vorstellen, finde ich.
Kann man vielleicht ja aber mal googeln, wie die mal aussahen und wie die heute aussahen. Ja. Und das lassen wir jetzt einfach mal so stehen.
Ja, genau. Dann habe ich ja vorhin schon erwähnt, den Broholmer, die original englische dänische Dogge. Das ist so ein bisschen verquer, weil die deutsche Dogge im Englischen als dänische Dogge bezeichnet wird. Also Great Dane Dog ist die deutsche Dogge. Und der Broholmer ist die original dänische Dogge. Das ist so ein bisschen die geschichtliche Verschiebung, dass man dachte, die kommt aus Dänemark, also unsere deutsche Dogge. Und die habe ich ja vorhin schon erwähnt, weil das eine Rasse ist, die für mich von den Molossern eine der noch gesündesten ist. Es gibt nicht so viele Züchter und das ist auch gut so. Und die Dänen legen sehr, sehr viel Wert darauf, dass die Rasse gesund bleibt. Die war fast ausgestorben und da haben sich dann ein, zwei Verbände zusammengetan und haben den Broholmer wieder gezüchtet. Der war dann im Übrigen auch für die Hirschjagd zuständig und dann einfach nur noch ein Wach- und Hofhund. Und da ist das Schöne, das Zuchtinteresse der Verbände, ob das jetzt die zwei Deutschen sind oder die Dänischen, ist eine gesunde Rasse mit einem guten Wesen. Und es ist gesundheitlich eine relativ stabile Rasse. Also klar, von der Größe her wieder Gelenkdysplasien, aber auch vom Wesen her sehr stabil. Also die sind, dass die Problematik, die die haben vom Wesen her, ist, dass sie manchmal Ängste oder Unsicherheiten zeigen, wo man denkt, was hast du denn jetzt? Also ein großer Hund, der als Wachhund diente und dann sich aber nichts traut. Und das finde ich bei so einem großen Hund, also teilweise die Rüden 60 bis 70 Kilo, das ist schon cool. Also ich weiß, meine Schwester, die hat ja einen Broholmer aufgrund meiner Empfehlung damals. Und da ist meine Nichte, als die echt ein kleiner Stüppkes war, da konnte die gerade so über den Hund drüber gucken, sind die zusammen spazieren gegangen. Da gab es überhaupt keine Problematik im Aggressionsbereich. Ich kenne auch nur einen Broholmer Rüden, der echt ein Problem mit anderen Rüden hatte und da auch heftig war, aber das ist einer. Und ich kenne durch meine Schwester halt einfach relativ viele, also ne, die treffen sich auch immer unter Broholmer-Leuten und so. Also wenn man einen großen Hund haben will und sagt, ich möchte, Sabber ist mir egal, aber gesund soll's oder noch relativ gesund soll's sein, dann würde ich einen Broholmer empfehlen.
Im Vergleich.
Genau, im Vergleich zu anderen. Und echt nett. Also wirklich unproblematisch, muss ich sagen. Genau, da kann man auch mal gucken bei der Kynologischen Gemeinschaft für Broholmer e.V. Die Sandra Müller kann man auch immer fragen, wenn man Fragen dazu hat. Weil die gibt's in Deutschland nur in Gelb, also Gelb-Beige. Aber die anderen Farben sind nicht schlechter und auch kein Ausschluss. Also es gibt sie in Italien, in Polen, in Dänemark auch in Schwarz und sogar in dreifarbig, also auch mit Weiß. Und die Deutschen haben sich, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung dazu entschieden, Gelb zu behalten, weil das safer ist in der genetisch. Also das ist das Dominante und da kenne ich mich zu wenig aus, aber Schwarz produziert halt manchmal auch dreifarbig und dann ist es nicht so. Ja, genau. Dann haben wir noch die englische Bulldogge. Ja, was soll man dazu sagen, ne? Also, sollten Begleithunde mit Abschreckwirkung sein. Im Übrigen finde ich auch ganz nett. So als Beschreibung. Und ja, Kampfhunde. Und beschrieben sind sie, und das kommt nicht von mir, das möchte ich nur mal sagen, als ein wunderbar hässlicher Hund. Ja, Nationalhund Englands im Übrigen, die sind sehr stolz darauf. Wachhunde und auch Jagdhunde kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen, dass die mal gejagt haben. Und natürlich fürs Baiting, also Bullbaiting genommen, Tierkämpfe mit Bären, Bullen, Pferden, Affen und Löwen.
Kann ich mich nicht reinfühlen, weiß ich nicht, was man dran findet, müssen andere sagen, ich verstehe es nicht.
Ja, also ja, ich verstehe es leider auch nicht, Also da halt einfach, finde ich, was ich immer wieder erwähne, neben all den Problemen, die sie sowieso haben, von der Brachycephalie ausgehend, dass
Also wie weit weg vom Wolf kann man sein? Das ist so, was mir als erstes in den Kopf kommt.
Ich finde halt so krass, dass wenn ein Hund sich nicht mehr selbstständig fortpflanzen und nicht mehr selbstständig gebären kann.
Ja, da hört's doch auf.
Ja.
Echt.
Und sie haben mit Sicherheit einen tollen Charakter, aber ich kann es auch nicht verstehen tatsächlich. Und wenn ich die Bulldogge erwähne, dann muss ich leider noch den OEB erwähnen, weil da wurde versucht, vom Leavitt heißt der, eine Rückzüchtigung zu machen. Und zwar eine Abschreckung durch grimmiges Aussehen, ohne zu beißen. Und da muss man ein bisschen gucken, in welchem Bundesland man wohnt, weil der OEB ist nicht, also Old English Bulldog, ist nicht FCI anerkannt. Das heißt, er gilt als Mischling und dass die Hälfte sollte Bulldog drin sein und die andere Hälfte besteht aus Bull Mastiff, American Pitbull und American Bulldog. Und dazu ist es gibt Urteile in Brandenburg, dass er nicht als Listenhund anzusehen ist. Und in NRW, wenn er mehr wie ein Pitbull aussieht oder ein Drittel Pitbull drin ist, dann gilt er als Mischling. Und Pitbull ist häufig auf der Liste zu finden, der Bull Mastiff auch. Also da muss man einfach gucken. Genau. Ja, dann sei noch...
OEB, inwiefern sind die... gesund, ungesund jetzt im Vergleich?
Im Vergleich zum englischen Bulldogge?
Ja.
Im Vergleich zur englischen Bulldogge tatsächlich gesünder.
Ist alles gesund.
Ja, ist alles gesund, aber also da, wie gesagt, also die Gelenkprobleme, die haben sie alle. Oder da neigen sie alle zu, sage ich mal so. Aber das Ziel war ja ein gesünderen Hund und die Schnauze beziehungsweise der Stopp ist auch wesentlich länger, der Fang ist länger. Die haben auf jeden Fall weniger Probleme mit den brachycephalen Geschichten, haben weniger Atemprobleme und sehen recht fit und stabil aus, aber auch total unterschiedlich. Es gibt sie in riesengroß, es gibt sie in klein, es gibt sie in allen möglichen Farben und Formen. Ja, auch bekannt als Leavitt Bulldog.
Was würdest du da sagen vom Aggressionspotenzial, vom verschobenen Beutefangverhalten jetzt im Vergleich zu einem Pitbull?
Auch da wieder ganz unterschiedlich. Dadurch, dass es ja keinen Standard gibt, je nachdem wie viel Pitbull drin ist, haben wir natürlich da auch die Problematik. Also ich kenne sie wirklich von treu, doof und wirklich niedlich mit viel Sabbern bis zu auf jeden Bewegungsreiz reagieren, wie also auch kleine Hunde. Häufiger, dann auch im verschobenen Beutespektrum tatsächlich mit Töten, muss man auch drauf achten. Dann haben wir noch die Bordeaux-Dogge, die ist vielleicht auch einigen bekannt, diese roten, kurznasigen Tiere. Haben ja vorhin schon kurz drüber geredet, dass deren Lebenserwartung noch niedriger ist als die der deutschen Dogge. Das finde ich sehr, sehr schade, weil auch die wirklich für Molosser recht nett sind, also Bewachung, Schutz, Abschreckung, auch Saupacker, auch zur Jagd auf Großwild und auf wilde Rinder. Und da steht so in der Rassebeschreibung oder in den alten Sachen, sie sollten eine erhöhte Aufmerksamkeit, großen Mut, aber ohne Aggression sein. Und ihrem Herrn gegenüber sehr anhänglich und liebevoll. Und der Rüde hat normalerweise ein dominantes Wesen. Das fand ich auch sehr niedlich. So, okay. Wahrscheinlich, weil es ein Rüde ist, hat man das so aufgeschrieben. Ja, also vom Wesen her würde man ja sagen, ach, na ja, so ein Molosser Light ohne Aggression. Ne? Mutig, aber Herz am rechten Fleck. Aber auch die haben diese degenerative Herzerkrankung und Vorhofflimmern, Herzinsuffizienz und wie gesagt leider noch weniger Lebenserwartung als die deutsche Dogge. Das finde ich schon sehr, sehr krass, weil das ist echt
traurig,
wenig.
Ja.
Herz am rechten Fleck, aber leider auch wieder
sehr kein
krank.
Gesundes.
Ja, stimmt. Herz am rechten Fleck, aber nicht gesund. Dann würde ich gerne noch erwähnen, den Mastiff, einfach nur ganz kurz, weil es, wenn man über Molosser redet, dann ist der Molosser bzw. der Mastiff der Vorfahre von allem. Also beide,
ja.
Also es gab diese Molosser, also diese Stadt Molossos. Es sind entweder Molosser oder Mastiffs, die man sieht und die Ursprünge dieser ganzen Rassen sind. Und da gab es sogar schon ägyptische Denkmäler, wo die drauf abgebildet sind, die Mastiffs, auch wieder Kriegshunde. Und jede Veranlagung zur Aggression ist bei denen das Zuchtziel, ist unnötig und gefährlich, weil sie irgendwie 60, 70 Kilo wiegen. Das steht in der Rassebeschreibung. Ist unnötig und gefährlich. Haben auch leider eine sehr kurze Lebenserwartung durch Krebsgeschichten, aber die möchten, wie gesagt, das einfach, weil sie die Vorfahren sind und sehr, sehr alt sind im Vergleich zu den neueren Kreationen. Sie gehören auf jeden Fall da rein, die Mastiffs. Finde sie auch ganz niedlich. Die Berghunde, die gehören auch noch zu den Molossern. Die lasse ich aber tatsächlich ein bisschen raus, weil das sind dann die Herdenschutzhunde beziehungsweise Bernhardiner, Leonberger, Lancia und Neufundländer zählen noch darunter. Also auch die Herdenschutzhunde, teilweise Molosser. Kann man sich aber selber reinlesen, weil die dann mehr für Arbeit, aber auch Hofhunde. Und die Neufundländer fallen noch ein bisschen raus, weil die auch die Wasserarbeit gemacht haben. Aber in der Regel Hof- und Wachhunde.
Dann gab es noch eine Zuhörerinnenfrage. Ab wann spricht man von Molossern? Also Größe, Gewicht, Phänotyp, Mops gleich Molosser?
Ja, wie anfangs schon erwähnt, es gibt auch die kleinen Dockenartigen. Und die gehören auch zu den Molossern, weil sie sich daraus auch entwickelt haben. Also ganz am Anfang der Mops kommt aus dem Orient, war Kaiserhund und war das Privileg des Kaisers, ihn zu besitzen und anzufassen. Also auch anfassen, fand ich sehr spannend. Und ist aber dann irgendwann so nach England rüber geschwappt. Was ich bei den kleinen Doggenartigen so spannend finde, ist, dass außer, dass sie irgendwie so Begleithunde waren, so
ja,
ist
ja irgendwie
gar
eher
keine
so ein Gesellschaftshund,
ja,
vom Verhalten.
Genau, das ist ja die
also der Mops jetzt.
Genau, ne, die Gesellschafts, darunter fallen sie auch, Gesellschafts- und Begleithunde. Aber ich habe gedacht,
fast,
dass sie zumindest irgendwas geschichtlich mal zu tun gehabt haben, außer Gesellschaftshund zu sein. Und nein, hatten sie nicht. Sie hatten so ein bisschen das Vorurteil, Begleiter elterlicher Damen zu sein, fett und bequem. Und diese dieses Mops-Ding, das kam tatsächlich daher, dass man meinte, sie mopsen sich immer zu essen und sind deswegen so fett. Aber man hat dann irgendwann festgestellt, dass die elterlichen Damen diesem Blick nicht widerstehen konnten und ihm dann immer was gegeben haben, was er sich dann gemopst hat. Fett, bequem und niemals aggressiv. Und immer guter Laune. Und in manchen Zuchtbeschreibungen steht, wenn man einen Mops haben möchte, dann muss man damit leben, wenn er im Schlafzimmer schläft, dass er schnarcht. Und ich glaube, da brauchen wir gar nicht über Qualzucht zu reden, außer dass in Niederlanden mittlerweile die Zucht verboten ist, wenn die Schnauzenlänge oder die Fanglänge weniger als ein Drittel des Kopfes ausmacht. Damit ist der Mops tatsächlich in den Niederlanden, wird er nicht mehr gezüchtet. Das gilt im Übrigen für alle drei kleinen Doggenartigen. Und ja, sie sind Molosser, weil sie muskulös sind und massiv in ihrer Größe.
Und faltig im
Gesicht. Ja. Dann haben wir da, also ja, Mops, ich muss sagen, bei allen drei in dieser Kategorie, ich mag den Charakter, weil sie auch wieder so stur sind und so eine geile Persönlichkeit haben und ich würde keinen kaufen. Weil man hat einfach leider nichts Gesundes mehr da. Über den Retro-Mops haben wir ja schon kurz gesprochen.
Hast du eine Idee, warum die so gerne für Werbung verwendet werden, die französischen Bulldoggen, Mops, und warum die auch sich weiterhin so großer Beliebtheit erfreuen? Weil ich kann mich da nicht wirklich reinfühlen. Ja, Kindchenschema wird gesagt oder so ein bisschen diese vermenschlichte Kopfform. Aber ich fühl's gar nicht. Also ich kann mich da null reinfühlen, warum man dem so nicht widerstehen kann und das so eine große Beliebtheit ist. Ich habe ja in einer Hundeschule gearbeitet in Ketzerbach, wo wir so das Frankfurter Klientel bedient haben. Und wir hatten wirklich in jeder Welpengruppe eigentlich eine französische Bulldogge, in jedem Junghundekurs. Also es ist so eine hohe Zahl, der Wahnsinn.
Also ich glaube, einmal ist es dieses Kindchenschema, dieses immer lustige Aussehen, auch durch die Brachycephalie. Dadurch haben sie ja diesen breiten Maul, Spalt, also wenn sie hecheln, dann du guckst so angewidert. Sie sehen halt immer aus, als würden sie lächeln. Auch ne, wenn man das jetzt auf medizinische Art sieht, sie kriegen nicht so viel Luft und ziehen deswegen die Lefzen so weit nach hinten, dann sieht man das natürlich aus einem anderen Blickwinkel. Und
also ich habe das jetzt nur so zitiert, ne, dieses Vermenschlichte, das immer gesagt wird, die sehen so menschlich und süß aus. Ich sehe es nicht. Ich weiß nicht wo. Deswegen finde ich das
einfach
ganz interessant, wie
Gesicht
du das erklärst.
Ja, quasi runder ist, als jetzt bei anderen Hunden, die den Fang haben, dann den Stopp. Das ganze Gesicht wirkt ja ein bisschen rundlicher, wie bei uns Menschen auch. Und halt diese großen Augen, die dir da entgegengucken, und das Rückgezüchtete ist ja fast wie so ein Profil von uns. Also,
okay,
ne, das ist, glaube ich, dieses da, Menschliche. Ja. Und
also babyhaft eigentlich, mit so wie so eine Babystupsnase und große Glubschaugen.
Ja. Und dann machen sie ja oft noch so Geräusche, gerade die French Bullies, die hören sich ja wirklich an wie schreiende Babys. Und ich glaube, der Charakter, also ich mag diese, ich mag die Persönlichkeit, gerade vom Mops, vom French Bully. Geile kleine Charaktere, wo man denkt, hey, du bist echt ein cooler Typ mit einem Standing. Und diese Kombi ist, glaube ich, was die Faszination auch ausmacht. Und dann natürlich kleine Molosser, die man auch noch gut halten kann und handeln kann.
Das heißt auch das Prestige, was man hat, aber dann eben auf in klein, also in städtetauglich.
Ja, und wohnungstauglich. Also das ja auch. Obwohl ich ja nicht der Meinung bin, dass Größe man von der Wohnung abhängig machen muss, aber
nein,
es ist noch gut haltbar, selbst wenn es an der Leine zieht, ne, dann kann ich da.
Ja, man kann es auf der Rolltreppe zur U-Bahn hochnehmen.
Ja, so zum Beispiel. Ja. Ne, oder in den dritten Stock tragen, wenn mal was ist. Also, ja, ich glaube, dass, also diese ganzen Punkte, es ist von der Größe her gesehen ein praktischer Hund, ist aber kein Hund, den man jetzt, wie, also ich sag das so blöd, aber Chihuahua, so Handtaschenhund, das ist er nicht, ne? Er macht was her, es sieht aus wie ein echter Hund, muskulös und trotzdem dieses Kindchenschema und dann noch die Persönlichkeit dazu. Und also ich glaube, bei French Bully, wenn man da nur eingibt, französische Bulldogge, dann findet man 1000 Videos, wo sie diese Geräusche machen. Man denkt so, mich würde es total nerven, aber es ist auch irgendwie witzig. Ich hatte einmal einen Workshop von Karnes und dann dachte ich, da schreit ein Kind. Und dann denke ich, ach nee, die eine Studentin hat einen French Bully. Ja. Ja, ich glaube, das ist es bei allen drei. Also es ist ja Mops, French Bully und gar nicht mehr so populär Boston Terrier. Das ist es.
Magst du zum Boston Terrier vielleicht noch mal ein, zwei Sätze sagen?
Genau. Also Boston Terrier findet man gar nicht so viel zu, dass auch da wieder der Bulldog eingekreuzt, also Bulldog eingekreuzt mit dem weißen englischen Terrier. Und auch da nur Begleithund, wurde nie zur Jagd genommen, obwohl der englische Terrier drin ist. Und später wurde auch der French Bully mit reingepackt. Was das Ganze.
Warum ist denn der jetzt nicht bei den Terriern aber dann eingeteilt? Das, also, weil es so eine Mischung ist und man sich da entscheiden musste, wo gehört dazu oder was?
Ja, ich glaube einfach, weil es einerseits einfach ein Begleithund war und nie zur Jagd eingesetzt wurde. Also der hat trotz weißem Terrier-Gen nie Jagdhund gewesen. Und sich da vielleicht mehr der Bulldog rauskristallisiert hat und natürlich vom Aussehen mehr Richtung Molosser und Bulldog geht und nicht Terrier. Die sind ein bisschen drahtiger, ein bisschen schmaler, aber halt nicht Terrier.
Jetzt mal so ganz dumm gefragt, warum ist dann aber ein Pitbull bei den Terrier? weil Kämpfen ist ja jetzt auch nicht Jagen.
Kämpfen ist nicht Jagen, aber es ist ja ein Pitbull-Terrier. Aber der Boston Terrier heißt auch Terrier, du hast recht. Du, die FCI-Verantwortlichen, ich habe keine Ahnung. Also ich weiß auch nicht, warum die Sennhunde eine extra, da hat jemand viel Geld gespendet, irgendwann mal vor 200 Jahren oder so, weiß ich nicht. Das ist eine gute Frage, ne? Auch die Bull-Terrier, warum sind die unter den Terriern und nicht unter den Molossern? Ja, auch so eine Frage, ne? Oder der Staffordshire Bull. Ja. Die Frage, das.
Aber das haben wir da, also trotzdem haben wir da sehr viele Überschneidungen jetzt bei den drei genannten, dass vieles, was wir heute besprochen haben, eben auch auf die zutrifft. Also Pitbull, Steph und ja. Also, dass da eigentlich viele Überschneidungen heute zu sind, aber sie eben nicht.
Ja, und sie werden ja auch relativ wild gemixt, ne? Damit, also gerade Staffordshire Bull, American Pitbull, die Bull Terrier. Da haben wir ja auch noch die American Bulldogs, die XXL Bulldogs, Siam Bull. Das sind ja alles so Geschichten, wo versucht wurde, von den Listenhunden irgendwie eine Optik zu kriegen oder auch Molosser da reinzukreuzen, um eine Optik zu bekommen, aber nicht als Listenhund zu gelten. Ich glaube, das sind so viele Vermischungen gerade in den Themen. Deswegen da manchmal gar nicht so eine Unterscheidung ist. Also beziehungsweise man auch gucken muss, wozu zählen sie denn? Und manche sind ja gar nicht FCI anerkannt. Das heißt, da muss man gucken.
Das wäre eigentlich dann fast nochmal eine eigene Folge, ne? Listenhunde so.
Ja, ja. Stimmt. Und warum zählt... Also ja, das ist sowieso ein endloses Thema. Da fange ich gar nicht an.
Okay. Das haben wir jetzt mal so angerissen, schreiben wir uns auf den Zettel.
Ja, genau. Ja, französische Bulldogge. Das ist wirklich ein Modehund geworden. Und ich finde es so schade, weil es wirklich so kleine Hunde mit Kämpferherz sind. Aber da gibt's ja auch Bemühungen, längere Nasen reinzuzüchten und mal schauen, was draus wird. Man muss dem Ganzen vielleicht auch ein bisschen Zeit geben, dass dann Umdenken stattfindet. Und es gibt ja sehr viele, die sich mittlerweile auch damit beschäftigen und ehrlich drüber reden. Also im Vergleich zu, ich sag mal, vor 5 oder 10 Jahren hat keiner drüber geredet. Und ich glaube, dass wenn man Qualzucht hört, man genau die im Kopf hat, dass also die englische Bulldogge, Mops und französische Bulldogge, ich glaube, das sind die, die einem sofort in den Kopf kommen. Und über genetische Verhaltensstrukturen reden wir hier noch gar nicht, die ja auch einfach für mich eine Qualzucht darstellen. Also einfach so ein Mali, der oder ein Hütehund, der gar nichts mehr kann, außer irgendwie irgendwas zu jagen. Ja, aber natürlich sind die Molosser ganz vorne bei Qualzucht. Und das sind tolle Hunde. Und das, glaube ich, wird häufig emotional so weggesehen. Und da sind auch viele, glaube ich, viele BesitzerInnen sehr schnell auf Abwehr, weil sie sagen, aber das sind doch so tolle Hunde. Ja, es sind tolle Hunde. Und das spricht keiner ab. Aber gesund sollen sie doch bitte sein. Und wenn man hört freiatmend, dann bitte auch freiatmen. Und freiatmend heißt nicht, dass man weniger schnarcht.
Ja, also als Fazit kann man vielleicht sagen, weil ich auch schon so die Nachrichten im Hinterkopf habe, zu dieser Folge bekommen. Also erstmal, natürlich ist hier ein bisschen meine persönliche Meinung hier und da durchgekommen oder unsere, neben den Fakten einfach zu Gesundheit und Co., klar. Und ich finde ganz wichtig dazu zu sagen, dass eben verschiedene Sachen nebeneinander stehen können. Also ich kann auch zu meiner Rumänin, sage ich auch, ist teilweise ein richtig dolles Missstück, super schlecht angepasst hier an meine Lebensumgebung schwierig, die hierher zu holen teilweise. Auf der anderen Seite können es ganz tolle Hunde sein. Also es kann man über viele Rassen eben auch eine Mischgefühle haben. Man muss ja nicht immer nur in voller Liebe aufgehen oder Sachen kritisieren. Es können ja Sachen nebeneinander stehen. Und das ist eben auch ganz wichtig bei diesem Molosser-Thema oder bei dem Qualzucht-Thema, dass beides Erwähnung finden darf. Ne? Dass, wenn man sagt, jemand hat halt eben schon diesen Hund, dann kann man ja auch benennen, was ganz toll daran ist, ohne zu verschweigen, was schwierig ist, sowohl im Verhalten wie auch in der Gesundheit. Aber mein Wunsch wäre, egal bei welcher Hunderasse, bei welchem Hundetyp, zu sagen, wir gucken uns das ganze Paket an und bewerten auch das ganze Paket und kehren weder Sachen unter den Teppich noch romantisieren wir so. Und das ist ja auch irgendwie total schön, dass du sagst, du hast irgendwie so einen Sweet Spot für die und kannst die so nehmen, wie sie sind und findest da Sachen ganz toll. Also ich finde es total spannend, auch gerade von dir dann zu hören, weil du die so gerne magst und trotzdem ganz klar aussprichst, was halt die Fakten einfach sind, was wir eben auch ansprechen müssen, was, finde ich, auch hier in so einem Aufklärungspodcast unsere Aufgabe ist.
Ja, Ja, das stimmt. Ja, das ist ein schönes Wort. Ich habe einen Sweet Spot, das stimmt. Für mich sind sie alle niedlich. Ich finde die alle niedlich. Ja, das ist genau das. Also ich glaube, wenn man eine Rasse oder so einen gewissen Hundetyp auch mag und sich damit aber auch kritisch auseinandersetzen können. Und gerade bei uns Hundetrainern ist das ja sowieso so. Wir sehen ja nicht die, die nett und gemütlich auf der Couch zu Hause liegen und mit denen man auf die Hundewiese gehen kann und die da, wir sehen halt die, die Probleme machen.
Zumindest nicht die Erwachsenen. Im genau. Hundekurs hat ja. man ja oft noch alle. So.
Das stimmt. Ja. Und trotzdem halt einfach zu, ja, es ist halt auch nur ein Hund. Ne? Und vielleicht brauchst, also beim, ich könnte mit Hütehunden nicht leben. Also diese ständige Grundenergie, das wäre für mich die Hölle. Also ich mag auch dieses etwas Faulere. Ich bin ja auch ein bisschen fauler. Ich muss mich echt motivieren. Und trotzdem kann man mit denen auch so viel machen. Also wenn man jetzt einen gesunden Hund hat, Zughundesport, apportieren machen sie manchmal gerne, manchmal sehen sie den Sinn nicht dahinter. Mantrailen habe ich immer wieder, finde ich die richtig geil im Mantrailen. Also meine zwei
die,
sowieso.
Würdest du sagen, die sind dann so ein bisschen konzentrierter? Also
naja, vielleicht ist es auch das Jagdhunderbe, ne? Also konzentrierter, ah, okay. Und da muss man immer nur ein bisschen aufpassen, wenn man schon einen recht selbstsicheren, souveränen Hund hat, durchs Mantrailen werden sie natürlich auch erstmal noch ein bisschen selbstständiger, ne? Aber, also man kann echt viel mit denen machen. Ich glaube, dass es gerade im Hobbybereich oder im Beschäftigungsbereich einfach daran scheitert, dass man da vielleicht ein bisschen länger dranbleiben muss. Also nur mal so als Beispiel, ich habe alle meine Hunde geklickert und ich hatte eine Kollegin, die hatte zwei Mini-Aussies und die hat gesagt, ja, sie hätte gerne, dass die die Kontaktfläche beim Agility gut nehmen, aber sie will die nicht klickern. Und dann habe ich gesagt, okay, dann klickere ich die und du hast das Ergebnis. Ja, ich habe sie, glaube ich, zweimal geklickert und dann ist meine Kollegin im positiven Sinne eskaliert. Die Hunde konnten irgendwie innerhalb eines halben Jahres 20, 30 Tricks. Sie hat das auch immer auf Social Media gepostet und mit meinen Molossern, das dauert halt. Das dauert, bis die diesen Trick machen, bis sie den können, bis der fest da oben im Hirn ist. Aber wenn es da oben ist, dann, also das ist auch, die können echt viel. Also man kann viel mit denen machen. Nasenarbeit finden die in der Regel echt gut und sind gut da drin. Ja, sich konzentrieren. Man könnte auch Agility machen. Da muss man halt nur auf die Knochen achten, ne, dass man da nicht zu dolle, zu viel macht. Gut gemachtes Agility. Also die eignen sich aus meiner Sicht für sehr viel.
Mhm. Hast du noch einen letzten Satz oder noch eine letzte Information, wo du sagst, das will ich den HörerInnen noch auf den Weg gehen, bevor wir das Buch Molossa schließen?
Ich würde gern mit auf den Weg geben, seht die Hunde als Hunde und ja, Genetik spielt eine Rolle, das ist aber bei allen Rassen so. Und wer sich dafür interessiert, oder vielleicht auch für den Nachbar Rotti oder für den Nachbar, weiß ich nicht, Mastiff. Einfach mal fragen, man muss ja nicht direkt mit dem Hund in Kontakt gehen. Aber gesunder Respekt vor diesen Hunden, gerade auf ihrem eigenen Territorium, ist wichtig. Aber es sind auch nur Hunde. Und mit einem großen Herzen, weil sie sehr groß sind.
Okay, gut. Dann klappen wir das Thema einmal zu. Vielen, vielen Dank. Ich konnte ganz viel mitnehmen. Und ja, der Wunsch wäre irgendwie vielleicht dieses Kulturgut nicht untergehen zu lassen, zu erhalten, aber in einer gesunden Form oder wieder aufleben zu lassen in einer gesunden Form. Weil am Ende schließt sich der Kreis zum Römischen Reich, haben wir eben wirklich hier ein Kulturgut auch auf einer Art.
Ja, auf jeden Fall.
Vielen, vielen Dank für die Beantwortung der Zuhörerfragen und dass du die Folge mit mir gemacht hast. Und auf dem Zettel aufgeschrieben haben wir uns jetzt nochmal das Thema Listenhunde. Vielleicht kommt das ja auch.
Ui, ui.
Danke, Vreni.
Ja, sehr vielen lieben Dank, dass ich über meine Lieblingsrassen reden durfte.
Dann wünsche ich dir noch einen ganz schönen weiteren Tag und wir hören uns.
Ebenso. Bis dann. Tschüss.
Tschüss. Das war sie, die Folge zum Thema Molosser. Wenn ihr uns Feedback schreiben wollt, dann findet ihr uns auch auf Instagram unter canis_kynos. Und wenn ihr auch mal Fragen zu einer Folge beisteuern wollt, die sammle ich regelmäßig auf meinem Instagram-Account unter Jona und die Hunde, Jona mit I. Wenn ihr mehr zu den Canis-Veranstaltungen und den Ausbildungen wissen wollt, dann schaut gerne vorbei auf canis-kynos.de. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung da. Und jetzt wünsche ich euch und euren Hunden eine richtig gute Zeit. Bis dahin, tschüss!